Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen Unternehmer, Investor und auch Visionär zu begrüßen, der die Startup-Landschaft in Deutschland maßgeblich geprägt hat. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Frank Thiel und Mike Judith. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil ich glaube, es gibt so viele Themen, die auch jeden hier tatsächlich bewegen und auch, wo man sich die Fragen stellt, was ist das, wie geht das, wo kann man daran und wie kann man daran partizipieren? Und die allererste Frage, die mir ein- und aufgefallen ist, ist natürlich, Frank, du hast als Investor und auch als Unternehmer den Namen gemacht. Und was war eigentlich der ausschlaggebende Moment, dich mit dieser Startup-Szene und in dieser Startup-Welt zu engagieren? Was war da so der Triggerpoint, der dich dazu geführt hat, das zu tun?
Ja, vielleicht in diesem positiven Sinne der Virus, dass man die Welt verändern kann. Ja, und ich finde, Steve Jobs hat das mal so gut gesagt, man läuft durch die Welt und irgendwann wird einem vielleicht klar, ich kann das ändern. Also nur weil der Bus zu spät ist, kann ich das ändern oder weil das Hotel nicht gut ist, ich kann ein eigenes Hotel bauen. Und mein Erlebnis war hier in Bonn, da wo ich auch heute noch lebe, gab es ein Unternehmen, das hieß Chips at Work und die haben ohne Internet, damals also noch mit Peer-to-Peer-Verbindungen über ISDN-Kanalbündelungen das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt. Also dass das heute für uns FaceTime, Zoom, Teams und so weiter ist, haben wir vor wahrscheinlich 30 Jahren ungefähr, noch länger, 33 Jahren, haben wir als Team gemeinsam einen entwickelt. Damals natürlich in einer schlechten Auflösung, 320 mal 200 Pixel, aber das erste Bildschirmtelefon der Welt durfte ich mitentwickeln. Und das war Tag und Nacht, ja. Da gab es also, ich bin manchmal, jetzt ist 8 Uhr, ich muss in die Schule, weil ich einfach die ganze Nacht durchprogrammiert hatte. Und dann haben wir es aber geschafft. Wir haben es ausgeliefert, damals mit der Deutschen Telekom AG. Und das war krass. Ja, wenn du quasi als Schüler, die mir auch noch Vertrauen gegeben haben, zu sagen, du darfst hier mitprogrammieren, damals in C++. Und dann haben wir das Bildschirmtelefon da gebaut. Das war wie auf Drogen. Ja, das war einfach wow, a new world. Ja, und von da aus hat mich das einfach nie wieder losgelassen, zu sagen, ich baue Dinge, die Leute nicht für möglich halten. Bin natürlich auch dabei ganz oft hingefallen. Ja, aber dieser Virus, dieser Drive zu sagen, ich verändere die Welt, der hat mich nicht mehr losgelassen.
Ja gut, es ist ja schon auch eine hochinteressante Geschichte, wenn ein Weltkonzern wie die Deutsche Telekom, ich sage jetzt mal ein Schülerprojekt sozusagen wahnsinnig mit unterstützt. Ich war ein Schüler in einer ganz, ganz kleinen Unternehmen und war dann einer der führenden Entwickler davon. Aber wir waren ein Team und es war ein kleines Unternehmen, es war ein Startup, das Wort gab es damals nicht. Und ich war halt einer der drei Programmierer an dem Projekt.
Okay, jetzt hatte ich schon fast ein bisschen Hoffnung, dass vor 30 Jahren plus schon irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dass in der Schule auch was entstehen kann und man da da sind wir uns nach wie vor einig, das hat sich leider noch nicht wirklich verändert. Nee, aber natürlich super spannende Geschichte und wenn man dann dadurch natürlich angezündet wird für etwas, weil das ja auch wahrscheinlich den Blick öffnet für viele Dinge, die du dann siehst, wenn du durch die Welt marschierst und dir vorstellen kannst, da könnte man das machen, das ist interessant. Und wie ist das dann kommerzialisiert worden? Ist das tatsächlich kommerzialisiert worden?
Ja und nein. Die Telekom hat das dann teilweise verkauft, aber ich glaube, es war kein großer Erfolgsschlager. Man muss natürlich auch sagen, dass so ein großer Konzern ja auch immer von Innovation lebt, also ne, dass er weiterhin innovativ ist. Und deswegen glaube ich, war es ein einigermaßen großer Erfolg. Aber war es die große nächste Cash-Cow? Nein. Das war Mobile, ne, was ja dann der René Obermann aufgebaut hat, großartigerweise auch erstmal wie ein Startup innerhalb der Telekom, auch eine interessante Geschichte. Das war dann natürlich Cashflow-relevant. Das Projekt wurde nie Cashflow-relevant, aber ich glaube, es war eine gute Innovation auch für die Telekom.
Ja, es gibt ja auch den Satz, dass die richtige Idee zur falschen Zeit genauso ist wie keine Idee. Ja.
Holy moly, und das ist heute für uns gerade auch im Fonds bei Tech Capital sehr wichtig, weil ich glaube, wir haben ein Team, das kann man fairerweise sagen, das ein tiefgreifendes Technologieverständnis hat. Wir bauen unseren Venture Capital Arm, bauen wir Satelliten, Roboter und so weiter. Sie verstehen wirklich, wo wir da investieren. Aber genau diese Frage, wann wollen wir denn dann wirklich investieren vom Zeitpunkt her am Aktienmarkt, weil da kann man ja frei entscheiden, wann man Kapital allokiert und wann nicht, wann man diese Welle quasi nimmt, das ist nach wie vor wirklich eine große Herausforderung, wo das Team auch sehr hart dran arbeitet und zu sagen, wann wollen wir da auch konkret investiert sein? Weil das heißt nicht, weil jetzt Quantencomputer wirklich super sind, dass genau jetzt auch die Returns generiert werden, sondern das ist dann immer nochmal die nächste Frage, wann allokieren wir Kapital?
Gut, das ist für einen Kunden ja im Endeffekt genau dazu, wann kann man das kommerzialisieren, wann materialisiert sich tatsächlich das auch, was man da als Idee super findet und weiß, okay, in 10, 20 Jahren, wann auch immer oder Monaten, sind ja mittlerweile Monate, in denen wir rechnen, kann das wirklich auch ein super Erfolg sein. Und übrigens, wenn man der einzige Investor oder der einzige ist, der daran glaubt, ist es ja ähnlich, dass das einfach dann zu wenig ist. Man muss die Masse, die Mehrheit im Grunde auch hinter sich bekommen. Und das stelle ich mir schon auch wahnsinnig schwierig vom Timing her vor. Also ich glaube, dass es natürlich eine große Errungenschaft ist, eine große Qualität ist, wenn man Ideen erkennt und wenn man das vorprolongieren kann, was daraus werden kann. Aber wann macht man da tatsächlich signifikante Investments und wann nimmt man sie auch wieder raus? Das ist ja die nächste Idee.
Das ist die große, schwierige Frage. Und von dem, wo wir investieren, die DNA quasi, diesen Baukasten der Zukunft, den wir bei Tech Capital abbilden, da hat sich nie geändert. Wir haben die gleiche Strategie. Man muss aber schon sagen, dass wir im Jahr 2022, wo dann die Zinswende kam und auch unser Fonds deutlich unter Wasser war, das war eine sehr schwierige Zeit für uns sehr stark zusammengesetzt haben, diskutiert haben, analysiert haben und sagen, hey, die Strategie ist richtig, Technologie ist die Zukunft, wir haben das Wissen, aber wie können wir auch unsere Anlagestrategie so anpassen, dass sie quasi investierbar wird, dass sie weniger volatil ist. Natürlich bleiben wir ein volatiles Produkt und dann haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr erfahrenen Manager auch von früher Goldman und dann AGI hinzugenommen. Wir haben unsere Software angepasst. Wir haben gesagt, hey, wir haben ein virtuelles Portfolio für Unternehmen, die wir großartig finden. Aber wann genau wir dann Kapital auch allokiert haben, das ist dann quasi der zweite View. Also wir haben es wirklich intern von den ganzen Investmententscheidungen, Prozessen sehr stark angepasst. Und konnten ja dann auf 23 und 24 eine herausragende Performance liefern. Auch jetzt wieder sind wir echt klopfend auf Holz, sehr, sehr gut gestartet. Denn das Produkt war vorher dann zu volatil. Auch wenn wir dann langfristig in 10 Jahren, glaube ich, Recht behalten hätten, will der Anleger das so nicht mitmachen. Und genau, vielleicht, Mike, kannst du darauf reinspringen. Ne? Das ist, glaube ich, auch für unsere Anleger wichtig, was wir da machen. Ne?
Genau, und das ist natürlich die Lernkurve, wenn du aus dem Venture Capital kommst. Und du hast die lange Investitionsperioden von 7, 8 Jahren.
Nein, 20 Jahre, das war das.
Ja, das Lock-in-Periods, ja. Ja. Du machst als Venture Capital Investor, bist du dann in diesem Programm mit drin und schaust dann erst nach ein paar Jahren wieder rein. Und unsere Lernkurve, was jetzt den öffentlichen Aktienmarkt anbetrifft und das Publikumsfondsgeschäft anbetrifft, ist natürlich so, und das weißt du selbst, Jo, dass von den Investorinnen und Investoren kaum einer eine Fondsallokation macht und dann 7, 8 oder 20 Jahre später reinschraubt, sondern dieses Geschäft ist natürlich deutlich von kurzfristigeren Zielen getrieben, wenigstens halbjährlich, mindestens jährlich, müssen die unsere Vorberaterinnen und Vorberater und Finanzberater draußen ihrem Fund gegenüber rechtfertigen für die Allokation. Und das war für uns eine ganz wichtige Lernkurve, das haben wir verstanden. Und wir haben im Portfolio, wie Frank sagt, einiges angefasst. Wir sind deutlich bewertungssensitiver geworden nach dem Jahr 2022. Wir haben ganz neue Bewertungskennzahlen in unseren Managementansatz integriert. Und wir haben auch strukturell, Frank, einiges geändert. Zum Beispiel, wenn sich mit der Risikostruktur unseres Portfolios beschäftigt, dann ist es so, dass heute 48% des Portfolios profitabel arbeiten, nachhaltig profitabel arbeiten. Gut 40% sind entweder gerade profitabel geworden oder stehen in einem Quartal oder zwei vor der Profitabilitätsschwelle. Das heißt, ich bin mit 90% des Portfolios auf der sicheren Seite, sagen wir mal so sicher, wie man am Aktienmarkt irgendwie sein kann. Und diese Hochrisikowetten, folgt da, wo wir ja selbst noch nicht abschätzen können, ob das Unternehmen profitabel wird, aber wir sehr gute Voraussetzungen sehen im Einklang mit der Kapitalmarktbewertung, dieses Exposure, das ist begrenzt auf im Jahr 2024 4-7%. Ja, und das ist, glaube ich, sehr wichtig für unsere Investorinnen und Investoren draußen zu verstehen, dass wir hier wirklich sehr hart an uns gearbeitet haben und mit Gunnar Miller, den Frank schon erwähnt hat, jemand kommt, der über 40 Jahre die Hälfte bei Goldman Sachs an der Wall Street und die andere Hälfte bei Allianz Global Investors in Frankfurt gearbeitet hat, Fonds co-gemanagt hat, der also hier nochmal sehr wichtige Kapitalmarktexpertise mit.
Und wir haben das Portfolio ausgebaut. Wir haben jetzt einen Small Midcap Fund, wo dann genau dieser Bereich, den Mike gerade erwähnt hat, mehr ist. Da ist dann mehr Startup, wenn ich das so nennen darf, drin. Dort hatten wir auch im letzten Jahr, also im 24, hatten wir 4 Exits. Also 4 Unternehmen aus unserem Aktienportfolio, was am Aktienmarkt bereits war, wurde von PEs oder von Strategen gekauft, weil so günstig bewertet worden war. Das heißt, wir haben also diesen Flagship-Fonds, den wir deutlich sicherer, das wird weiterhin volatil bleiben. Das ist jetzt kein, sage ich mal, Zins und Dividende. Ja? Dafür, glaube ich, bieten wir auch eine völlig andere und herausragende Performance. Aber er ist nicht mehr so volatil, wie er war. Wir haben unseren Prozess angepasst und für die sportlichere Variante gibt es jetzt den reinen Small-Mid-Cap-Fonds, wo man dann sagt, ich brauche da kein Tesla oder Palantir oder andere Dinge drin haben. Da gibt es dann wirklich Small-Mid-Cap und da ist dann auch noch mehr, sage ich mal, hoch und runter ist drin. Aber ja, letztes Jahr lief es auch sehr gut.
Ist halt einfach ein bisschen more spicy und ja. Ist ja, glaube ich, auch, also so klingt es zumindest für mich, als ist ja fast die erste Ableitung von Venture Capital.
Ja.
Und sag mal, wie viele Frank Thelens von vor 30 Jahren triffst du, wenn du Unternehmen siehst oder wenn du Ideen verfolgst und wenn du mit den Menschen dort sprichst? Wie viele Frank Thelens von vor 30 Jahren mit diesem Feuer, diesem Enthusiasmus, mit diesen Ideen, mit der Vision triffst du tatsächlich in deinem täglichen Leben? Und welches war vielleicht das Spannendste, was du tatsächlich sozusagen mit den letzten 12 Monaten dir angeschaut hast, wenn man das sagen kann?
Ja, absolut. Also ich glaube, erstens, man ist natürlich noch im Austausch auch mit den, es gab ja auch Leute, die dort vor mir sehr erfolgreich waren, zum Beispiel Olli Sam war, ja. Also ich fand jetzt nicht gut, was der gemacht hat mit den Copycats und so, aber der hat schon auch das deutsche Unternehmertum stark geprägt, ja. Dann gibt es andere erfolgreiche Gründer, aber leider haben wir keinen, der dann auch wirklich so, sage ich mal, Milliardär, Multimilliardär geworden ist, weil wir brauchen eigentlich das Kapital in dem Ecosystem. Das heißt, in den USA hat man halt deutlich mehr Leute, die vor 30 Jahren gegründet haben und jetzt halt sehr viel Kapital haben. Das fehlt uns in Europa. Und genau, ich glaube, da vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit die Themen zu diskutieren, dann genau, bin ich da in Deutschland wahrscheinlich der Bekannteste. Genau, und ich hoffe aber, dass da ganz viele Frank Thelens folgen und auch noch viel besser sind als ich und viel mehr Geld haben. Das ist, glaube ich, für das Ecosystem sehr wichtig. Wenn du sagst, was begeistert mich, da will ich mal ein Recycling-Unternehmen bei uns erwähnen, das wir auch im Cleantech-Fonds zum Beispiel haben. Herausragend, der Gründer war gerade bei uns. Und da geht es darum, Autoreifen zu recyceln. Kein schönes Thema. Super nervig. Aber wir alle haben auch schon Reifen und wir alle fahren, oder viele von uns fahren Auto, zumindest mal Taxi oder irgendwie anders. So, das heißt, diese Reifen müssen recycelt werden. Was passiert heute damit? Die werden verbrannt. Meistens dann natürlich nicht sauber bei uns, sondern die werden einfach in die Türkei geschickt. Aber ich habe gehört, wir haben nur einen Planeten. Das heißt, egal wo die verbrannt werden, das ist keine gute Idee. Jetzt ist es so, dass wir in Deutschland leider sehr hohe Energiepreise haben durch meiner Meinung nach politische Fehlentscheidungen. Und jetzt hat dieses Team eine Recycling-Prozess entwickelt, der auch schon läuft, wo man quasi energieneutral, man gewinnt sogar Energie, Autoreifen recyceln kann und dann wieder die Rohmaterialien rausbekommt, um dann neue Reifen oder auch andere Dinge zu produzieren. Und das sind so Unternehmen, die wir dann auch mit unseren Physikern und so weiter tiefgreifend analysieren und die man dann in unseren Portfolien findet, in dem Flagship-Fonds. Aktuell noch nicht, weil wir da auch gewisse Thresholds abwarten, aber schon im Cleantech und im Small Midcap. Und das sind dann so Perlen, die auch mich einfach begeistern, warum ich von Tech Capital so begeistert bin, weil ich sage, wow, das sind geile Unternehmen, es macht echt Spaß. Also auch, ne, also ich bin ja auch natürlich massiv in den Fonds investiert, aber auch einfach schön, dass wir solche Unternehmer dann auch unterstützen können und ich glaube auch herausragende Returns für unsere Anleger generieren können.
Und schön, Jo, und du bist ja auch lange in der Konzernwelt im Asset Management unterwegs gewesen. Schön ist es auch, und ich darf das sagen, dass Frank mit seinem eigenen Geld wesentlich investiert ist in diesem Projekt und auch immer war. Und gemeinsam mit den Anlegerinnen und Anlegern auch durchs Tal gelaufen ist. Und ich ja auch 14 Jahre jetzt im Konzern zugebracht habe, genieße diese Dynamik, die du jetzt im Gepräsch spürst, die wir auch auf dem Flur bei uns in Bonn spüren. Extrem, weil es halt eben keine Konzerninteressen gibt. Es gibt keinen Mittelmanager, der irgendwie noch seine Partikularinteressen anmelden würde, sondern es geht nur um die Sache. Und Frank hat hier ein sehr, sehr gutes Team um sich geschart, das im Übrigen an der Firma beteiligt ist. Das heißt, hier gibt es eine komplette Interessenkongruenz mit unseren Anlegerinnen und Anlegern, weil wir in die Fonds investieren, weil wir an der Firma beteiligt sind. Ich habe keine Variable Vergütung mehr, die du auch noch aus der Bank mehr kennst, sondern es geht lediglich um um unser Beteiligungsmodell. Und diese Dynamik, diese Begeisterung für unsere Idee, die tragen wir nach draußen. Und dass wir dann noch jemanden haben, du hörst ja nicht so gerne, aber unser Prinzipal des Family Offices, das wir eigentlich sind, danach draußen geht und seine Meinung artikuliert, weil wir wirklich was bewegen wollen, nicht zuletzt in der deutschsprachigen Region, glaube ich, sollte honoriert werden und wird auch honoriert.
Das ist natürlich grundsätzlich schon mal, man nennt es Commitment, glaube ich, wenn man dabei ist, wenn man mit dem eigenen Geld, das ist immer die gleiche Geschichte, fremdes Geld gibt sich immer viel leichter aus als eigenes. Ich glaube, das ist ein super Charakterzug auch eines Produktes, überhaupt gar keine Frage. Nur fürs Protokoll fragen, wir sprechen jetzt bei diesem Reifenunternehmen von einem deutschen Unternehmen.
Ja.
Okay, wunderbar, weil jeder hat ja irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland gar nichts mehr funktioniert, nicht wahr? Aber wenn du sagst, hey, wir schauen uns auch überwiegend im deutschsprachigen Raum um, das habe ich mitgenommen, das ist dann Deutschland, Österreich, Schweiz wahrscheinlich.
Wir müssen einen Unterschied machen, und zwar Frank als Risikokapitalgeber mit seinen Partnern auf der Venture Capital Seite hat natürlich das Interesse daran, die deutschsprachige Region voranzubringen und verfolgt hier, sage ich mal, auch ein Interesse seiner Heimatregion zu helfen und den Unternehmer dort zu verhelfen.
Das bin sehr gut, oder? Allesamt.
Unser Publikumsfonds können wir uns diesen Luxus nicht erlauben. Da investieren wir sektorübergreifend. Da geht es um Returns.
Genau, da geht es um Returns. Und das ist aber jetzt ein Unternehmen, was auch gute Returns unserer Meinung nach bringen wird. Und genau dann nehmen wir sie auch in die Fonds auf. Mich freut es, wenn wir deutsche Unternehmen haben. Aber hätten wir zum Beispiel, wir haben noch ein anderes deutsches Unternehmen, das wir noch nicht vorgestellt haben, aber leider sehr wenig. Und wir machen es nämlich nur dann, wenn zum Beispiel das Recycling gut gewesen wäre und ich gesagt hätte, okay, die können das auch verkaufen. Aber die brauchen Energie und die Energiepreise werden nie zu hohen Gewinnen führen, hätten wir dort nicht investiert. Hätte ich vielleicht privat investiert, um Deutschland und Recycling nach vorne zu bringen. Aber bei den Tech Capital Fonds geht es darum, wirklich Returns zu generieren. Und deswegen müssen wir ein hochattraktives Geschäftsmodell sehen. Und das sehen wir heutzutage am meisten, muss man fairerweise sagen, in den USA. Wir haben auch China, was, glaube ich, auch wenige Fonds noch haben. Aber wir trauen uns das zu. Und in den letzten Monaten lief es ja da auch gut. Und da machen wir auch sehr gezieltes Stockpicking. Also wir haben kein breites China, sondern wenige Titel, die wir auch gut kennen. Und genau, das geht dann immer darum, wirklich, wo ist das beste Chance-Risiko-Verhältnis für unsere Anleger.
Gutes Stichwort, du hast USA gesagt. Und ich habe irgendwo mal gelesen, das ist jetzt einfach tatsächlich eine Frage, weil ich es nicht genau weiß, ob das wirklich stimmt, so ein Faktencheck sozusagen, dass der größte Venture-Capital-Geber in den USA das Militär ist. Und unter anderem auch das Silicon Valley, was ja jeder von uns irgendwie als den Ort, wo man unbedingt sein muss oder mal gewesen sein muss, beschreibt, dass das eigentlich den Ursprung, also der Geldgeber war ursprünglich auch das Militär in den USA mit Hunderten von Milliarden, die viele Entwicklungen da einfach auch vorangetrieben haben. Ist das wirklich so oder ist das ein Märchen?
Ja und nein. Also erstmal das Internet an sich als Protokoll und das Backbone und so weiter hat einen militärischen Hintergrund und da wurde auch deutlich mehr investiert als jetzt hier in Deutschland. Und wenn man sich ein SpaceX und andere Sachen anguckt, dann haben die sehr viel Militärunterstützung, also öffentliche Unterstützung. Oder es hat einfach die USA deutlich besser gemacht als wir. Wir haben einen Airbus als Erfolgsbeispiel, aber danach kommt auch nicht viel mehr. Und es ist immer sehr schwierig zu sagen, wo nimmst du öffentliches Geld versus privates Geld. Heutzutage haben die Leute da einfach selber so tiefe Taschen, dadurch, dass sie das Silicon Valley aufgebaut haben. Du hast dann halt ein Apple, du hast ein Meta, du hast ein Microsoft. Das sind ja Gründer dahinter, da sind Mitarbeiter dahinter, die auf einmal hunderte Millionen auch als kleiner Mitarbeiter sozusagen haben. Und dadurch, wenn du da sagst, hey, ich will gerne eine Rakete bauen oder ich würde gerne mal ein Krebsmedikament forschen, dann kriegst du dort einfach relativ einfach, also natürlich, wenn du ein gutes Konzept hast, 100 Millionen. In Europa, wenn du sagst, hey, ich habe echt gute erste hier Ergebnisse und ich würde das jetzt gerne in die ersten klinischen Studien reinbringen, dann finde mal jemand, der dir 100 Millionen hier gibt. Ja, das ist ein Hasso-Plattner vielleicht, Strömann-Brüder, aber uns fehlt einfach das große Geld in den späteren Finanzierungsphasen und das ist eine riesen Herausforderung für Europa.
Und ich meine, eines der großen dominierenden Themen, wir sprechen immer darüber, Bürokratie, Regulation oder Regulierung. Ist es tatsächlich jetzt wirklich aus dem Leben mal gegriffen, ist es so viel dramatisch schlechter in Anführungsstrichen, als das Beispiel in den USA oder in China ist?
Kann man das sagen? Und ist die EU da eher förderlich oder eher hinderlich? Weil wir alle sind uns ja einig, dass so ein Level Playing Field wäre total wichtig, wenn man in der globalisierten Welt unterwegs ist. Aber wenn die Spielregeln unterschiedlich sind, kriegt man das nur schwierig hin. Und ist das wirklich eine Sache, die man im Tagesgeschäft spürt und sagt, hey, das hindert uns an der einen oder anderen Stelle wirklich in Deutschland, Europa, wirklich spannende Themen zu finden?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt müssen wir wieder bei der Erstehung starten. Also wir hatten zum Beispiel ein Unternehmen, das hieß Neufund, und da ging es darum, Equity, also das, was wir heute an der Börse machen, auf die Blockchain zu bringen. Und das Team hatte auf der Ethereum-Plattform basierend eine sehr gute Lösung geschaffen. Wir hatten zum Beispiel Finanzierungsrunden mit Porsche und anderen großen Partnern dort gemacht. Und was ist passiert? Die BaFin hat das Projekt einfach getötet. Es war auch gar nicht mehr für mich gar nicht nachvollziehbar, sondern es war wirklich reine, wir verstehen das nicht, was soll das, Blockchain, weg damit. Ja? Wäre jetzt Neufund ein 100 Milliarden plus Unternehmen geworden, kann ich dir nicht sagen, aber Fakt ist mal, wir hatten die Partner, wir hatten die Technologie, es wurde einfach abgeschaltet.
Und war das das Verständnis?
Es war das Verständnis, ja, die haben gar keine Ahnung gehabt. Also das Schlimme war ja, das war noch unter Angela Merkel, also ich habe dann auch mit Angela Merkel natürlich dazu gesprochen und war dann auch im Finanzministerium, in der BaFin, wurde ich ganz oben gehört. Aber die haben es gar nicht verstanden, wirklich. Die hatten gerade ihre Zahnarztcontainer, die irgendwo weg waren, und dann haben die Zahnärzte da alle irgendwie die BaFin verklagt, und haben gesagt, das ist gerade mein Problem, diese blöden Container. Was soll das hier mit der Blockchain? Das verstehe ich auch gar nicht. Ja. Muss man wirklich, also ich kann es leider wirklich nicht anders sagen. Es war wirklich so. Und das haben wir natürlich an vielen, vielen Stellen. Und deswegen auch diese ganze KI-Regulierung, die wir machen. Wer sind wir denn? Wir haben überhaupt gar keine KI-Technologie. Jetzt fangen wir mal an, das zu regulieren. Es soll ein KI-Führerschein entstehen. Das ist schon ein Wahnsinn, der so nicht mehr funktioniert. Die USA sind ja übrigens auch nicht gut. Aber die haben so starke Unternehmen, dass denen das einfach egal ist. Ja? Wenn du einmal ein Amazon, ein SpaceX, ein Tesla, ein Meta laufen hast, ja, dann wird das aufgehalten ein bisschen, aber das ist so stark, das setzt sich durch. Nur sowas haben wir ja nicht. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen, um mal ein Meta oder ein Apple zu bauen. Die sind bei uns schlecht, die waren in den USA auch schlecht, werden jetzt gerade massiv besser durch eine neue Regierung. Und jetzt die große Frage, wo wollen wir in Europa? Wollen wir weiterhin in diese Wokeness? Wollen wir weiterhin mehr Staat? Wollen wir weiterhin mehr Sozialsachen? Wollen wir weiterhin mehr Multikulti? Was vollkommen politisch in Ordnung ist, das kann man wollen. Aber wenn du mich jetzt reinfragst, Frank, wo geht's denn in der Wirtschaft gut? Das sind das andere Themen. Das sind halt eben genau das, Deregulierung, weniger Staat, mehr Mut, mehr Eigenverantwortung, Talente nach Deutschland holen und ganz klar auch progressiv anziehen Talente. Leute, die ja nicht arbeiten wollen, müssen leider gehen. Ja, das heißt einfach eine Pro-Wirtschaftspolitik. Und jetzt wird man sehen, wird das hier Realität in Deutschland, in Europa? Und das wird schon nochmal entscheidend werden für uns.
Ein Punkt ist ja auch, dieses KI-Wettrennen lässt sich ja gar nicht mehr aufhalten. DeepSeek hat es dir dann gezeigt, China ist voll im Rennen, die USA sind im Rennen. Und wenn wir unsere Energien auf die Regulation und Regulierung fokussieren, ja, dann werden wir nicht mehr mitgeschalten. Und die einzige Möglichkeit, da dieses Rennen nicht mehr aufzuhalten, ist, dieses Rennen mitzugestalten, mitzulaufen und die Ressourcen, die Energie, die Zeit zum Mitgestalten zu verwenden und weniger erst einmal mit dem Thema Regulierung abzuwägen.
Und ich glaube, das Gute ist, was wo ich mich auch wirklich darüber freue, ist, dass wir mit Tech Capital das halt allen Deutschen zur Verfügung stellen. Also wir stellen denen ja das weltweite Netzwerk zur Verfügung. Also wir sind ja dort in die High-End-Chips, in die KI-Modelle, in diese ganzen Themen, die passieren, investiert, sodass man wenigstens sein Kapital dort mitarbeiten lassen kann. So, ob jetzt Deutschland nachzieht oder nicht, sage ich mal, das ist auch erstmal vielleicht eine Hausaufgabe von der Politik, wo ich auch aktuell relativ stark involviert bin. Aber genau, das ist für die Anleger, heißt es halt, genau. Man kann das Exposure haben, es gibt solche Angebote wie von uns, und dann Deutschland ist dann quasi das zweite Thema, und da versuche ich mein Bestes zu bewegen, aber es sieht jetzt auch nicht total bombastisch aus.
Ich habe neulich mit einem Mittelständler gesprochen, der hat tatsächlich gesagt, wenn die Politik uns einen großen Gefallen tun möchte im ersten Schritt, dann schaffen sie das Entbürokratisierungsgesetz wieder ab,
weil das zu Bürokratie führt. Und das ist ein, und ich meine, wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir auch im Privaten schon den Kopf schütteln. Wie machen das dann Unternehmen? Und wir können noch eine Stunde darüber sprechen, was eigentlich alles gemacht werden müsste. Ich kann es mittlerweile kaum noch hören, dass jeder Politiker sich insbesondere jetzt im Wahlkampf hinstellt und sagt, wir müssen entbürokratisieren, wir müssen dies machen.
Nein, das stimmt nicht. Schau dir das Wahlprogramm von den Grünen an. Da ist nichts von Entbürokratisierung drin. Die Grünen stehen ganz klar für einen größeren, stärkeren Staat, für mehr Regulierung, mehr Einmischung. Also es gibt ganz klar Unterschiede in der politischen Ausrichtung. Und ich glaube, dass was man jetzt als allererstes mal tun kann, ist zur Wahl zu gehen und sich ganz bewusst entscheiden. Das Schöne der Demokratie, es gibt verschiedene Angebote, aber man sollte sehr gut gerade überlegen, wo man das Kreuz macht.
Definitiv keine zwei Meinungen dazu. Ich habe mir die Wahlprogramme tatsächlich nicht angeschaut und ich werde das wahrscheinlich auch nicht tun.
Hoffe ich, dass du richtig wählst.
Sonst gehe ich auf jeden Fall schon mal zur Wahl und ob ich richtig wähle oder nicht, keine Ahnung, müssen wir schauen. Wir sind ein bisschen am Ende des Gesprächs angekommen. Ich glaube, wir können tatsächlich noch eine Stunde weitermachen. Eine meiner letzten Fragen ist in diesem Podcast immer, wie investierst du selbst? Das habe ich schon gehört, also insofern brauche ich die jetzt hier nicht mehr zu stellen. Vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es total spannend, auch so ein bisschen behind the scenes zu schauen. Das finde ich toll. Wir, glaube, können zusammenfassend sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Der ist aber ganz am Anfang und wir brauchen genauso innovative und schlaue Köpfe, die auch die Menschen ein bisschen dahin begleiten, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaube, ihr macht das toll und vielen Dank auch für die Arbeit, die ihr da macht und vielen Dank für eure Zeit natürlich.
Sehr gerne, sehr gerne. Und das Schöne ist, weil du sagst, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Wir haben das Herr Prang mit seinem Team schon vor meinem Eintritt ins Leben gerufen, eine Webseite geschaffen, auf der jeder Investor in der Lage ist, in unsere Fonds zu schauen, die Unternehmen zu sehen, und zwar nicht in die Top 10, sondern alle, und jeweils noch mit den Unternehmensgegenstand nachzulesen. Wir kommentieren Quartalsberichte. Wir haben am Dienstagmorgen ein Update zu DeepSeek rausgeschickt, wie wir sehen, und zwar nicht nur, aber auch mit Vorbezug. Wir haben auch versucht, alternative, objektive Quellen zur Verfügung zu stellen. Also wenn Anlegerinnen und Anleger da draußen sich wirklich für die Tiefe der Technologie interessieren und partizipieren wollen, dann ist unsere Webseite eine ganz gute Anlaufstelle.
Ja, genau. Wir wollen begeistern für Technologie. Vielen Dank auch für alle Anleger, auch die in der schwierigen Zeit, es gab ja auch einmal ein schwieriges Jahr mit 22, bei uns geblieben sind. Genau, es ist teq.capital. Da geben wir jetzt alles kostenfrei raus, denn wir wollen für Technologie begeistern. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die gute Moderation und vielleicht auf bald. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Eine Produktion von Vorprofessionell.